Habt ihr schon mal vom Napoleon-Komplex gehört? Melden bitte. Genau. Napoleon-Komplex. Ich weiß es auch noch nicht so lange, was es damit auf sich hat. Dieser Ausdruck kommt von Alfred Adler, ein Individualpsychologe. Der hat sich mit Minderwertigkeitsgefühlen und Komplexen beschäftigt. Und er meinte, feststellen zu können, es gibt manchmal bestimmte Strategien, die Menschen anwenden, um zum Beispiel die Körpergröße zu kompensieren. Landläufig sagt man das von dem Napoleon, dass er nicht besonders groß gewesen sei. Es hat sich inzwischen herausgestellt, stimmt gar nicht so, er war für seine damalige Zeit ganz normal groß. Aber es gibt da so eine ganz hübsche Legende, die das schön deutlich macht. Napoleon war ja tatsächlich immer von großen Menschen umgeben. Es gab ja so eine Garde, die ihn umgeben hat und die mussten also über 1,80 sein. Das war für damalige Verhältnisse sehr groß. Und da gibt es so eine Begebenheit, dass Napoleon nach etwas langen wollte, wo er nicht so richtig rankam. Und dann kam so einer seiner Gardeoffiziere zu ihm, reichte ihm das und sagte, Majestät, ich bin größer, lassen Sie mich das machen. Und da sagte der Napoleon, nicht größer, länger. Also ich glaube, ihr versteht, worum es geht bei diesem Napoleon-Komplex. Also es geht um Menschen, die ja, sich groß machen wollen und alle möglichen Strategien anwenden, um das deutlich zu machen. Und es ist tatsächlich so in der Weltgeschichte, also ob das nun Künstler, ob das Militärführer, ob das Diktatoren sind. Es gibt ja einige, die tatsächlich so eine sehr kleine Körpergröße hatten und naja, vielleicht auch so einen Napoleon-Komplex hatten. Also Nero, Hitler, Tom Cruise, Peter Maffay, das sind Leute, die erstmal klein sind und aber trotzdem irgendwie von sich reden machten. Ich finde die Rede vom Napoleon-Komplex deshalb so wichtig, weil es so etwas Menschliches auf den Punkt bringt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber mir begegnet das schon. Also dieses Gefühl, ich möchte für das, was ich tue, auch gesehen werden. Also es gibt das schöne deutsche Wort vom möchte gern groß. Und ich mag die Bibel so, dass sie sehr realistisch und auch sehr nüchtern über den Menschen spricht und dass sie uns auch immer wieder davon erzählt, dass selbst im engsten Kreis um Jesus herum auch die Jünger, ich sag's mal so frech, einen Napoleon-Komplex hatten. Und dass das etwas ist, was uns heute genauso beschäftigt in der Kirche und der Gemeinde und ich würde jetzt auch mal behaupten, unter uns. Also dieses Streben danach, uns in den Mittelpunkt zu stellen und die Frage aufzuwerfen, wer ist eigentlich der Größte? Ist doch typisch menschlich, oder? Ich lese die Begebenheit, die uns mehrfach überliefert wird, aus dem Evangelium nach Matthäus. Einmal kamen die Jünger zu Jesus mit der Frage, wer wird, wenn Gott seine Herrschaft offenbart, der Wichtigste und Bedeutendste sein? Da rief er ein Kind herbei, stellte es in die Mitte und sagte, Amen, ich erkläre euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder alles von Gott erwartet, könnt ihr in Gottes Herrschaft nicht hineinkommen. Wer dagegen so unwichtig und anspruchslos dastehen mag wie dieses Kind, der ist der Größte, wenn Gottes Herrschaft offenbar wird. Und wer so ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer durch sein Verhalten ein einziges Christenkind dazu bringt, den Glauben an mich aufzugeben, der wird so entsetzlich bestraft werden, dass es dagegen angenehm wäre, mit einem Mühlstein um den Hals ins tiefste Meer versenkt zu werden. Hütet euch davor, gegen eines dieser Christenkinder überheblich zu sein. Ich erkläre euch, sie haben sehr gute Beziehungen zum Himmel, denn ihre Patrone sind Engel, die meinem himmlischen Vater alle Zeit direkt ins Gesicht sehen. Wir starteten mit dem Napoleon-Komplex, wo ich sagte, das ist eine Frage, die auch im engsten Jüngerkreis auftaucht. Wer ist der Größte? Die Jünger sind hier sehr vornehm in dieser Variante, die Matthäus uns überliefert, und stellen die Frage mehr so allgemein an Jesus. Sie sagen, Meister, wer wird, wenn Gott seine Herrschaft offenbart, also wenn das Himmelreich einmal anbricht, wer wird der Wichtigste und Bedeutendste sein? Und jetzt kommt so ein Zug im Evangelium, der ganz typisch ist für Jesus und auch sehr besonders. Ich mag das sehr. Jesus hört die Frage sehr genau. Er schaut in das Herz der Menschen, das wissen wir. Und er antwortet auf diese Frage nicht, indem er gleich was sagt, sondern er ruft ein Kind herbei. Ruft das Kind her, stellt das in die Mitte und sagt auf die Antwort der Jünger, schaut euch das Kind an. Schaut euch dieses Kind an, so ist es bei Gott. Also ihr müsst umkehren, ihr müsst glauben wie ein Kind, das bedürftig ist, das darauf angewiesen ist, dass ihm alles gegeben wird. Wenn ihr das nicht macht, kommt ihr gar nicht erst ins Himmelreich. Also Gott macht die Kinder groß, Jesus stellt das Kind in die Mitte und sagt, so geht Glauben. Umkehren, glauben wie die Kinder. Und jetzt antwortet er auf die Frage, wer so glaubt wie ein Kind, der wird der Größte im Himmelreich genannt werden. Also merkt ihr, was da passiert? Wir kommen mit dem Napoleon-Komplex, ich unterstelle euch das jetzt auch mal, manchmal vielleicht. Und Jesus nimmt ein Kind, setzt es in die Mitte und sagt, schaut es euch an, so ist das bei Gott. Also es kommt nicht darauf an, was ihr gerne sein wollt. Es kommt nicht darauf an, dass ihr so ein Möchtegern groß seid, sondern er stellt gerade einen kleinen Menschen in die Mitte, wo von der Körpergröße her schon deutlich ist, das ist jetzt keiner, der sofort alle Blicke auf sich zieht. So geht das eigentlich mit Glauben. Wahre Größe heißt, alles von Gott zu erwarten, klein, unwichtig, anspruchslos, ein Kind Gottes zu sein. Mit anderen Worten formuliert, so überliefert ist das Johannesevangelium, Glauben heißt, neu anzufangen, von Neuem geboren zu werden. Also auch wie so ein kleines Kind, was uns ein Bild dafür ist. Das war mein erster Punkt, der Napoleon-Komplex. Zweitens, die Kleinen sind Gott wichtig. Ich denke, es ist eigentlich ziemlich deutlich, was Jesus mit diesem Anschauungsbild zeigen will. Er stellt also ein Kind in die Mitte und er macht deutlich, so geht das mit dem Glauben. Und er sagt den Jüngern gleichzeitig, die ihn fragen, so soll das auch bei euch sein. Also ihr sollt nicht nur wissen, dass Gott das gut findet und dass Gott das wichtig findet, sondern diese Sorge, die Gott für die Kleinen hat, die bei ihm ganz groß sind, die überträgt er auf euch Jünger. Nebenbei bemerkt, benennt er in diesem Text gleich drei Stationen des Christseins. Er spricht von der Umkehr, also umkehren, wie die Kinder werden. Er spricht davon, dass man die Kinder aufnimmt in Jesu Namen. Ich würde das mal übersetzen mit Gastfreundschaft. Und er spricht drittens davon, von einer dritten Station. Also ihr bekommt die Fürsorgepflicht anvertraut für diese Kleinen, für die Unbedeutenden, für die, die nichts aus sich machen können. Sehr deutlich, ihr habt es vielleicht noch im Ohr, benennt Jesus und sehr ernst auch die Kehrseite dieser Ermahnung. Die Kehrseite, dass wir Menschen immer wieder diesen Drang haben, emporzustreben und uns nicht um die Kleinen zu kümmern. Und Jesus sagt es sehr deutlich, wer von euch die Kleinen verachtet und es dazu kommen lässt, dass so ein Christenkind durch euer schlechtes Verhalten den Glauben verliert, den trifft das Gericht Gottes. Positiv formuliert, ich sage es nochmal, es geht darum, weil Gott das Kleine, weil Gott die Kleinen wichtig sind, dass er uns mit hineinnimmt in diese Fürsorge. Und dass Jesus uns auch durch sein Verhalten zeigt, so ist es bei Gott, so sollen wir das auch leben. Also nehmt sie auf in eure Gemeinden, in eure Häuser, nicht nur die Kinder, sondern überhaupt die Leute, die bedürftig sind, sorgt für sie. Und er sagt sehr deutlich, seid nicht überheblich. Und ich komme zu meinem dritten Punkt, ein sehr schöner Punkt, der nur an dieser Stelle zu finden ist, der persönliche Engel des Angesichts. In der Bibel ist oft von Engeln die Rede. Und man stellt immer wieder bei Umfragen fest, es glauben mehr Menschen an Engel, als an Jesus Christus glauben. Also, wir machen jetzt hier keine Umfrage, aber viele Menschen können irgendwie damit was anfangen, dass es Engel gibt, unsichtbare Wesen manchmal, manchmal auch nicht, die so im Auftrag Gottes unterwegs sind, Botschaften übermitteln. In der Bibel wird auch von Schutzengeln gesprochen. Und hier aber nochmal in einer anderen Weise, ich lese das nochmal vor, ich habe extra eine besondere Übersetzung von Berger und Nord ausgewählt, die das so schön deutlich machen. Hütet euch davor, gegen eines dieser Christenkinder überheblich zu sein. Also Gott überträgt seine Sorge für die Kleinen auf die Menschen. Und jetzt wird aber deutlich, Gott überträgt diesen Auftrag auch an die Engel. Und das ist jetzt wichtig, was er sagt. Ich erkläre euch, sagt Jesus, sie haben sehr gute Beziehungen zum Himmel, denn ihre Patrone sind Engel, die meinem himmlischen Vater alle Zeit direkt ins Gesicht sehen. Also, an dieser Stelle kommen die Engel ins Spiel. Ich habe eben kurz gestreift, wie oft die Bibel auch in verschiedener Weise über die Engel spricht. Und hier in einer besonderen Weise, die man sonst nirgendwo mehr findet. Hier wird also gesagt, jeder Mensch hat einen Engel. Und es wird auch gesagt, die Kleinen gerade, die so unbedeutend sind, wie die Kinder oder die Ausgegrenzten, auch die haben einen Engel. Und man muss wissen, dass es im jüdischen Denken eine Hierarchie der Engel gibt, dass nur die Oberengel, also nennen wir sie mal die Erzengel, dass nur die Erzengel direkt vor dem Angesicht Gottes stehen und reden dürfen und Zugang haben. Wir kennen das ja heute auch. Also wenn ich zum Bundeskanzler gehen wollte, dann müsste ich mich irgendwie mit dem Hofstaat abgeben. Ich würde wahrscheinlich nicht so direkt durchgelassen werden. Es gibt ein paar Leute, die der Bundeskanzler oder hochgestellte Persönlichkeiten um sich haben. In der Bibel gibt es auch dieses Denken. Es gibt einige Engel in der Hierarchie, die obersten Engel, die haben den direkten Zugang zu Gott. Und ausgerechnet diese obersten Engel, die direkt vor dem Angesicht Gottes stehen, sind dafür zuständig, dass die Kleinen, dass die Geringen mit ihrem Anliegen vor Gott vertreten werden. Ich finde es ein ganz großartiges Wort. Also man nennt sie, es klingt ein bisschen unbeholfen, die Engel des Angesichts. Also die Kleinen haben einen Engel. Hier wird gar nicht gesagt, dass er sie beschützt, aber hier wird gesagt, alles, was mit diesen Menschen geschieht, mit diesen kleinen Menschen geschieht, auch was mit ihnen Schlimmes geschieht, kommt vor das Angesicht Gottes. Und das finde ich einen wunderbaren Gedanken, dass wir das auch glauben dürfen, dass wir das wissen dürfen. Wir haben einen persönlichen Engel und auch wenn uns Unrecht geschieht, bei Gott kommt es vor sein Angesicht, weil dafür die Engel eintreten und es bei Gott nicht verloren geht. Ist doch wunderbar, oder? Also wir haben einen Engel, der dafür sorgt, dass nichts verloren geht, auch das Schlimme, was vielleicht Menschen erleiden müssen. Ich lese zum Abschluss nochmal diesen Vers, was Jesus uns an dieser Stelle über die Engel lehrt, über die Engel des Angesichts. Ich erkläre euch, sie haben sehr gute Beziehungen zum Himmel, denn ihre Patrone sind Engel, die meinem himmlischen Vater allzeit direkt ins Gesicht sehen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.